Radio Vorarlberg Ansichten. Zu Gast bei Uli von Delft.
Nennen Sie mir eines der größten Tabuthemen, das Sie kennen. Ja? Es ist Geld. Geld und die eigenen Finanzen. Darüber reden viele nicht wirklich gerne. Nicht die, die viel haben und schon gar nicht diejenigen, die wenig haben. Und nicht einmal bei Paaren ist alles offen und transparent. Ich rede heute ganz offen mit einer Finanzexpertin und Autorin über Kohle, Kies und Koks und ihrem neuen Buch mit genau dem Titel. Wir reden auch noch über andere Tabuthemen, über finanzielle Engpässe, leere Kühlschränke, Depressionen und Arbeitsunfähigkeitspension. Und damit nicht alles so dunkelgrau ist, es geht auch um Wege aus solchen Krisen und der Freude am Leben. Klingt gut? Ja, das finde ich auch. Ich bin Uli von Delft, ORF-Journalistin und Moderatorin und rede mit Menschen über Themen, die manche oft verschweigen wollen. Ich rede über Gott und die Welt mit meinen Gästen, über Glück und ganz besondere Lebenswege. Heute ist Isabella Sonnweber zu Gast. Sie ist Finanzexpertin und Autorin und in ihrem Buch geht es um die neuen Ks für Frauen. Basiswissen für eine finanzielle Freiheit. Doch zuerst wird's ein bisschen privat. Isabella, ihr Papa kommt aus Wien, die Mutter aus der Steiermark und aus beruflichen Gründen sind die beiden in Bregenz gelandet. Und Sie haben wie viele Geschwister?
Ich habe 5 Geschwister.
Aha.
Wir waren eine sehr große Familie. Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Ich bin die zweitjüngste, habe eine Schwester, 4 Brüder. Dadurch, dass wir so viele Kinder waren, war das Geld bei uns nie im Überfluss da. Aber ich sage ganz klar, es hat uns nie an etwas gefehlt, weil wir haben Freiraum gehabt, wir haben Eigenheim mit Garten gehabt. Und unsere Eltern haben immer dazu geschaut, dass wir das Wichtigste, was wir brauchen, haben.
Und Sie haben in der Schule, in Mathematik, immer Einser gehabt.
Zahlen, Daten, Fakten sind tatsächlich ein Thema, die ich gern habe, aber nur 1 in Mathematik.
Das nicht, aber trotzdem, das mathematische System, das schreckt Sie nicht, sondern Sie können damit gut etwas anfangen.
Das schreckt mich überhaupt nicht.
Ja, weil oft wird ja eingeteilt in das, was Frauen besser können, scheinbar, also kreativ sein, geordnetes Chaos überblicken und den Männern wird die Geschichte mit der Technik, Rechnen und so weiter zugeschrieben. Sie vereinen beides.
Ich bin vielleicht dafür ein bisschen weniger kreativ.
Obwohl, wenn ich den Buchtitel da anschaue, den ich vor mir habe, Kohle, Kies und Koks für Frauen und Kinderküche und Kirche ist durchgestrichen, die neuen Ks der Frauen, also Basiswissen für deine finanzielle Freiheit steht da ganz oben auf dem Cover. War das ein schwieriger Arbeitsprozess und wie sind Sie da vorgegangen?
Also die Wortfindung und die Gestaltung des Covers, das habe ich zusammen mit der Grafikerin tatsächlich gemacht. Wobei das Thema Kohle und Kies habe ich von vornherein schon gebracht und dann ist es um eine Alliteration gegangen, vor allem, weil es mir auch wirklich darum geht, bewusst machen, dass es auch andere Ks im Leben der Frauen geben sollte, außer Kinder, Küche, Kirche. Kirche sehe ich in dem Fall als Ehrenamt auch an. Es spricht nichts, absolut nichts gegen Kinder und Küche und Kirche. Das habe ich alles selber auch erlebt und gemacht. Ich habe selber 4 Kinder, bin viel Zeit zu Hause gewesen, habe auch ehrenamtlich schon einiges gearbeitet. Man darf nur vor lauter Kinder, Kirche, Küche das andere nicht übersehen und vergessen.
Mhm. Obwohl, wenn ich den Buchtitel und vor allem die Covergestaltung so anschaue, soll natürlich in der Fülle der Buchhandlungen Aufmerksamkeit erzeugen, das ist schon klar. Ihr Buch ist pinkfarben und die Schrift ist in knalligem Gelb gehalten. Und bei den Wörtern Kohle und Kies, die sind ja eher bekannt als Synonym für Geld. Doch beim Koks, also das wusste ich nicht, dass das so ein Synonym für Geld ist,
ist Koks. Koks ist genauso Synonym für Geld wie Kohle und Kies und Moos und Schotter, da gibt es ganz, ganz viele. Bei Koks ist das Interessante für mich auch im Hintergrund noch, Koks ist ja genauso auch ein Brennstoff wie Kohle. Mhm. Und aus meiner Sicht ist Geld im Grunde nur Energie. Und dadurch passt es für mich ganz gut, auch Koks als Synonym zu verwenden.
Ja. Spulen wir mal ein bisschen zurück. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie das machen, was Sie machen? Ein Buch schreiben. Und Sie sind ja beruflich auch mit Finanzen beschäftigt.
Ja, ich bin beruflich auch mit Finanzen beschäftigt. Das war ich aber nicht immer. Ich habe zwar die Handelsakademie gemacht und war nachher eher im Sekretariatsbereich, im Verwaltungsbereich. Und wie sich dann mein Mann selbstständig gemacht hat im erneuerbaren Energiebereich, habe ich ganz klar mit ihm zusammengearbeitet. Wir sind leider aufgrund verschiedener Situationen beide ins Burnout geraten. Wir haben uns betrügen lassen, wir haben erlaubt, dass Verträge nicht eingehalten worden sind. Wir haben auch erlaubt, dass Versprechen nicht gehalten wurden. Und das hat uns finanziell ganz, ganz weit an den Rand gebracht. Und mit 4 Kindern und also ich kenne Situationen, ganz ehrlich, Kühlschrank voll mit -50% Ware, Tiefkultur auch, damit jedes Mal dann, wenn es möglich war, viel eingekauft und ich kenne Situationen, wo ich nicht gewusst habe, wie ich nächste Woche einkaufen gehe. Das habe ich in der Zeit auch alles durchgemacht. Und mein Mann und ich, wir sind dann beide im Burnout gelandet. Und ich war schon in der Berufsunfähigkeitspension. Also mein Sohn sagt immer so nett, ich bin die einzige Person, die er kennt, die die Pension überlebt hat.
Ist zwar nicht lustig, aber ich finde es trotzdem zum Schmunzeln.
Ja, es ist, ich also schmunzle heute auch drüber.
Wenn man es ein bisschen mit Humor sehen kann, jetzt im Nachhinein.
Kann ich auf jeden Fall und ich bin eigentlich froh, dass ich diese Dinge alle erlebt habe. Also sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin und mich dahin geführt, wo ich heute stehe. Und meinem Mann hat der Arzt ganz klar gesagt, ich habe 2 Dinge hier für Sie. Das eine ist der Totenschein, das andere ist die Berufsunfähigkeit. Und wir sind dann über unsere Bücher gegangen, haben uns angeschaut, was bedeutet das, wenn auch er berufsunfähig ist? Was bedeutet das? Was kriegen wir vom Staat? Was haben wir von vorher noch für einen Rucksack? Wie soll das überhaupt gehen? Und haben festgestellt, das kann nicht funktionieren. Und das war so ein bisschen der Punkt, in diese Richtung zu gehen. Und wir haben dann auch das Glück gehabt, dass wir fast gezwungen worden sind, auf eine Veranstaltung zu gehen, die ganz viel bewusst gemacht hat im Zusammenhang mit Pension, Zusammenhang mit letztem Lebensabschnitt und Finanzen in diesem Bereich. Und dann haben wir begonnen, uns mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen und haben sogar begonnen, in diesem Bereich tätig zu werden. Und aufgrund dieser Tätigkeit bin ich mit so vielen Frauen in Kontakt gekommen, auch Männer, aber es trifft einfach wesentlich mehr Frauen, die Beispiel, 56 Jahre, mehrere Kinder großgezogen, das Leben lang gearbeitet, beim Mann im Betrieb gearbeitet, sich inzwischen getrennt, Pensionsbescheid von 180 Euro. Warum? Aus Gründen der Sparsamkeit nicht angemeldet gewesen, keine Pensionszeiten erworben. Die gute Dame mit 56 Jahren ist nicht einmal voll arbeitsfähig, hat nicht viel Zeit und hat nicht einmal die Kraft und Energie, da etwas zu machen. Da gibt es ganz, ganz viele Schicksale. Und diese Schicksale haben mich bewegt, noch tief in dieses Thema hineinzuschauen und möglichst viele Menschen davor zu bewahren.
Wenn man jetzt wirklich ziemlich tief unten ist, also finanziell angeschlagen ist und die Kosten fast die Einnahmen übersteigen, dann ist das doch die große Schwierigkeit, sich wieder zu erholen. Wir leben ja in einer Welt, in der alles sehr, sehr schnell geht, wo Waren lieber gestern als heute geliefert und gekauft werden. Und wenn es da um Finanzen geht, also das braucht ja dann wirklich Zeit, um wieder ein Polster aufzubauen.
Natürlich, Schritt für Schritt, klein anfangen, das auf jeden Fall.
Kassasturz machen, was brauche ich, was brauche ich nicht?
Ja, da kommen wir auf einen ganz einen wichtigen Punkt, der mir gerade die letzten Monate besonders bewusst geworden ist. Das ist, wenn ich hinterfrage, was hat das, was ich einkaufe, einen tatsächlichen Wert für mich, dann bekommt das Ganze ein anderes Empfinden und ein anderes Gefühl. Wenn ich mir denke, ich kaufe einen Pack Eier und überlege, was kann ich jetzt mit diesem Pack alles machen und wozu dient der mir? Das ist für mich Nahrung, das ist wertvoll, das lässt mich leben. Wenn ich mir dagegen Eis am See anschaue, das bald gleich viel kostet, dann ist die Wertigkeit wahrscheinlich nicht annähernd so hoch. Das heißt nicht, dass man sich so ein Eis nicht gönnen darf, aber selbst wenn ich mir da denke, was habe ich jetzt davon? Einen wunderbaren Geschmack. Es läuft mir kalt die Kehle hinunter. Es gibt mir ein Lebensgefühl. Dann bekommt es einen wesentlich höheren Wert und ich gehe ganz anders damit um. Und dann kann ich auch viel leichter mal auf das eine oder auf das andere verzichten.
Schauen wir noch einmal auf Ihr Burnout, auf dieses innerliche Verbranntsein, das Sie ja beide betroffen hat, Sie und Ihren Mann. Wer hat von Ihnen die Initiative ergreifen können? Wer hatte die Kraft dazu?
Ich habe das Glück, dass mein Mann und ich das immer zusammen gehalten haben. Dass uns all diese Tiefs eigentlich gestärkt haben in der Beziehung. Das heißt, es war keiner von uns jemals allein. Das ist jetzt bei mir ein ganz großes Glück. Was aber für mich ganz, ganz wesentlich war, ist einmal die Aussage von einem Kollege, der gesagt hat, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Ich war früher schon in Gefahr zu sagen, ja, ich habe halt dort Pech gehabt und da Pech gehabt. Und ich habe auch darum vorher gesagt, ich habe erlaubt, dass man uns betrogen hat. Es ist auch an mir gelegen, dass das passiert ist. Und wenn ich die Verantwortung übernehme, dann kann ich lenken. Dann habe ich plötzlich die Möglichkeit, in bestimmte Richtungen zu gehen.
Wir machen jetzt Ist-Zustand. Wie ist der jetzige Zustand? Wo stehen Sie jetzt mit Ihrem Mann? Sie haben eine Firma?
Beide haben eine Firma. Mhm. Wir freuen uns des Lebens riesig. Beruflich sind wir tatsächlich im Finanzmittelaufbau tätig. Mhm. Eine Vision von uns beiden ist zum Beispiel, wir möchten gerne, dass in Vorarlberg niemand in die Altersarmut gerät, weil er nicht Bescheid weiß über all die Punkte, die dazu führen.
Es geht in erster Linie um Pensionen oder um Finanzierungspläne?
Es geht um Finanzmittelaufbau mit dem Ziel, im letzten Lebensabschnitt Finanzen zur Verfügung haben. Das Ganze soll aber so gestaltet werden, dass man nicht Fesseln an den Beinen und Händen hat, sondern dass man dabei leben kann. Es soll einen lebensbegleitenden Finanzmittelaufbau geben.
Mhm. Ab wann beginnt man denn mit diesem Thema? Ab wann soll man beginnen?
Ideal wäre es mit dem ersten Gehalt. Weil Sie haben selber vorher angesprochen, dass es Zeit braucht. Einstein hat Zinseszinsen als Weltwunder bezeichnet. Es ist eine exponentielle Kurve. Das können wir uns Menschen wahrscheinlich nur sehr schwer leider vorstellen. Aber die Kurve geht erst am Schluss so richtig steil in die Höhe. Und wenn wir später anfangen, Geld auf die Seite zu tun, dann fehlen nicht die Jahre vorne, wo die Kurve sehr flach ist, sondern die Jahre hinten, wo die Kurve des Ertrages ganz steil in die Höhe geht.
Etwas, was viele Menschen gar nicht so gerne machen, ist über Geld sprechen und über die Fallen, in die man hineintappen kann. Nachlesen kann man das zum Beispiel auch in Ihrem Buch, eben diese fehlende Eigenverantwortung. Oder auch, man liest über das Thema Altersvorsorge.
Das Buch, da geht es wirklich ganz klar um Basiswissen. Ich möchte jetzt da keine Finanzierungstipps oder so geben, sondern mir ist ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt einmal sich Gedanken über das Geld macht, über den Umgang mit dem Geld. Haushaltsbuch führen zum Beispiel, dass man den Überblick bekommt. Wo gehen meine Ausgaben hin? Gebe ich mehr in Konsumation? Gebe ich mehr in Investitionen? Ist es nur das, was wirklich notwendig ist? Oder merke ich gar nicht, dass Geld in Bereiche geht, die mir gar nicht wirklich wohltun? Sich über den Wert der Dinge bewusst machen, das habe ich vorher schon mal erwähnt, weil ich damit auch eine ganz andere Einstellung bekomme. Geld ist ja nur ein Tauschmittel. Im Grunde geht es ja um das, was hat die Hose für einen Wert für mich? Was hat die Butter für einen Wert? Man soll sich einmal überlegen, was kann ich mit 2 Euro, die ich für den Strom bezahle, alles machen? Damit kann ich einige Male Wäsche waschen, kann ich einige Male trocknen und kochen. Mhm. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Und dadurch ist uns das Material, das Eingekaufte, oft gar nicht so viel wert, wie es eigentlich wert hätte. Und das macht schon eine ganz andere Zufriedenheit. oft ist auch sehr wertvoll, wenn man sich Aussagen bezüglich Geld ein bisschen genauer anschaut. Zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Oder manche sagen, ich habe nie genug Geld. Wenn ich das meinem Unterbewusstsein sage, das Unterbewusstsein wird mir immer recht geben nach Möglichkeit. Es wird alle Wege suchen, damit ich nie genug Geld habe. Ja, und was wir auch noch sehr gerne machen, das ist, wir spielen regelmäßig Cashflow. Mhm. Das ist ein Spiel zur Förderung der finanziellen Intelligenz. Es gibt verschiedene Spiele. Wir bieten das auch regelmäßig an, einmal im Monat öffentlich. In diesem Spiel simuliert man eigentlich das Leben. Und da kann man Fehler machen, da kann man Investitionsfehler machen. Es passiert ja nichts. Damit Sie sich das vorstellen können, das ist DKT, aber auf noch einem viel höheren Level. Mhm. Da lernt man ganz anders mit Geld umgehen. Da überlegt man sich ganz anders, investiere ich nicht.
Und wo machen Sie das?
Das machen wir in Lustenau, in unserem Bürogebäude im Millennium Park. Und auf meiner Homepage steht der nächste Termin immer oben. Ja, und im Spiel nimmt man natürlich auch viel lieber Dinge an als im wahren Leben. Mhm. Und weil Sie sagen, Frauen und Umgang mit Geld, da muss man klar in die Geschichte ein bisschen schauen. Bis Mitte der 60er Jahre hat eine Frau kein eigenes Konto haben dürfen. Und der Mann hat für die Frau fristlos kündigen dürfen, wenn er da die Arbeitsstelle nicht passt hat. Es ist ja so, dass unsere Großeltern, also unsere Großmütter, nicht wirklich mit Geld zu tun gehabt haben. Und da ganz sicher oft falsche Botschaften bekommen haben. Das müssen wir Frauen erst langsam lernen, dass das bei uns genauso dazu gehört wie viele andere Dinge. Ja? Mhm. Und über Geld reden ist leider etwas, was man viel zu wenig tut. Also bei uns heißt es Geld verdienen. Da muss ich dienen, damit ich Geld bekomme. Mhm. In Amerika heißt es to make money. Da macht man Geld, da ist man stolz, wie viel Geld man gemacht hat und man spricht darüber. Und was ich kürzlich gehört habe, wenn man Geld verdienen, wie man es im Türkischen sagt, auf Deutsch übersetzen würde, dann heißt das Geld gewinnen.
Noch besser.
Noch besser. Und wenn ich mir anschaue, wie die mit Geld umgehen, die haben eine so lockere Art, mit Geld umzugehen.
Mhm. Und die Frauen sind wirklich tolle Geschäftsfrauen, die türkischen Frauen. Aha. Ja. Muss ich dazu sagen. Also ich gehe in mein lieblingstürkisches Geschäft nie, ohne irgendeinen Artikel noch zusätzlich zu kaufen, den ich gar nicht gebraucht habe, nur auf Empfehlung von meiner lieblingstürkischen Verkäuferin.
Also da die können das gut. Da sind wir aber bei einem ganz anderen Thema, weil das ist eine große Gefahr, dass man spontan Käufe macht. Die ziemlich ins Geld gehen.
Oh, da wird meine türkische Lieblingsverkaufsfrau nicht wirklich begeistert sein, doch Sie haben natürlich recht mit Spontankäufen. Das ist eine heikle Angelegenheit. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch natürlich überlegt, was denn die Fallen sind, in die man allzu leicht hineintappen kann. Gehören da Streamingdienste zum Beispiel oder verschiedene Apps dazu, die vielleicht nur 2 oder 3 Euro kosten? Aber diese Kosten, die läppern sich ja auch zusammen. Wir haben schon gesagt, ganz wichtig, Haushaltsplan machen.
Haushaltsplan,
da gehören solche Dinge auch hinein.
Da stehen solche Dinge drinnen. Und wenn ich dann nachher drüber schaue, dann sehe ich ganz genau, ups, das habe ich dafür ausgegeben und das habe ich dafür ausgegeben.
Mhm. Ehrlich sein.
Ich empfehle zum Beispiel auch, die Jahreskontoauszüge mal anzuschauen. Da finden sich garantiert irgendwelche Abo-Leichen drinnen, die einfach jährlich abgebucht werden. Wo ich gerade nicht vorher dran denke, dann ist die Abbuchung schon wieder, dann denke ich, ja, das muss ich jetzt dann einmal kündigen, jetzt habe ich eh wieder ein Jahr Zeit und das nächste Jahr kommt wieder. Das sind Dinge, die man ganz klar entdeckt, wenn man seine persönlichen Finanzen einmal genau unter die Lupe nimmt.
Ja.
Grundsätzlich, denke ich mal, ist es ganz, ganz wichtig, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Das sind zwar altbekannte Dinge. Ich bin immer noch Fan von Barzahlen, weil wenn ich in meiner Geldtasche nur 50 Euro habe, dann kaufe ich nur um 50 Euro ein. Das Geld klar einteilen und auch dran halten. Da gibt es ganz einfache Methoden mit am Anfang des Monats Geld einzuteilen in Lebensmittel, in Kleidung und so weiter. Das gebe ich jeweils in ein Kuvert hinein und kann nur das verwenden. Da komme ich nicht in Gefahr, zum mehr einkaufen. Oder spontane Einkäufe haben wir vorher gerade angesprochen.
Genau.
Ja,
mhm.
Geh durch den Messepark, sieh ein Kleid, das schaut so wunderschön aus. Das denke ich mir, das passt mir so gut, ich probiere es. Und eine Wonne, mich da drin zu sehen. Eigentlich brauche ich es nicht wirklich, aber das springt mich einfach an. Ich kann mir fest vornehmen, ich komme morgen wieder. Und wenn morgen der Wunsch immer noch so stark danach ist, dann hole ich mir es, aber nicht sofort mitnehmen. Und dann hat es einen ganz anderen Effekt. In 80% der Fälle werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr hingehen, weil das ein paar Stunden später schon wieder an Glanz verloren hat.
Stimmt, ja. Lacht es nicht mehr so herüber.
Genau. Oder wenn man nicht mit Kuverts arbeiten möchte zum Beispiel, wer digital unterwegs ist, Mehrkontenmodell einführen. Anfang des Monats Geld aufteilen. Ich weiß, so viel brauche ich für die Miete, so viel brauche ich für die Betriebskosten, so viel möchte ich auf die Seite geben, vorher einteilen und ganz klar auch ein Spaßkonto dazu machen.
Mhm.
Viele Menschen stellen Sparen mit Verzicht dar. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil dann möchte man nicht sparen.
Stimmt.
Und Sparen ist für mich eigentlich Geld für mich zu investieren. Nicht in mich, für später, für etwas, das ich mir besonders wünsche. Das ist ein mich persönlich bezahlen.
Mhm.
Als Fallen sehe ich ganz klar, wenn man nicht Verantwortung übernimmt und sich verlässt. Sich auf den Staat verlässt, sich auf den Partner verlässt, mit dem man oft nicht verheiratet ist. Ich will damit nicht sagen, man muss heiraten, aber wenn man sich nicht durch Heiraten absichert, doch gewisse Verträge ausarbeiten miteinander, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm.
Und Selbstverantwortung übernehmen.
Sie haben in Ihrem Buch das richtig schön beschrieben. Da gibt es auch eine schöne Zeichnung, wie man sich das ganz genau einteilt. Und ich habe etwas Tolles noch gelesen. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Reichtum und Wohlstand. Spannend.
Das kann jeder selbst für sich definieren. Für mich war in dem Zusammenhang einfach ganz wichtig, auseinanderzuhalten. Man kann viel besitzen und unglücklich sein. Man kann aber auch wenig besitzen und glücklich sein. Und Wohlstand ist für mich sich wohlfühlen. Das hat für mich das Wort Wohlsein, Wohlhaben in sich. Und das hängt nicht vom Geld ab.
Mhm.
Ja. Das hängt vielleicht davon ab, welche Macht ich dem Geld gebe, welche Energie ich daraus ziehe, was für einen Umgang ich damit habe. Natürlich, mit mehr Geld funktioniert vieles leichter. Aber es ist nicht gesagt, dass man mit viel Geld glücklich ist.
Das stimmt. Seite 126, 127, da steht es drin über den Unterschied zwischen Reichtum und Wohlstand. Es ist überhaupt ein ganz interessantes Buch. Es ist auch ein bisschen spirituell, habe ich das Gefühl. Und es gibt auch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die negativen Glaubenssätze über Geld oder über sich selber aufzulösen. Das finde ich auch ganz gut, finde deine negativen Glaubenssätze und schreibe sie auf. Und dann gibt es auch so kleine Rituale vorgeschlagen, zum Beispiel das Feuerritual. Das heißt, sie haben sich auch nicht nur mit dem Materiellen befasst, sondern auch mit dem Innenleben, also mit ihrem Innenleben. Weil sonst könnten sie so ein Buch nicht schreiben. Wie außen so innen, wie innen so außen, sage ich jetzt einmal.
Geld war ganz klar der Faktor, dass ich ins Burnout gekommen bin. Nicht alleine, aber ein ganz großer Faktor. Und ich wollte mich von dieser Abhängigkeit lösen. Und Geld war längere Zeit für mich unbedingt notwendig und die alleinige Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Natürlich zu der Zeit, wie am wenigsten da war, habe ich das am allermeisten so gespürt. Und da habe zum Beispiel auch ich mir gesagt, Geld ist nicht so wichtig. Und ich stelle immer mehr fest, diese Aussage tätigen vor allem Menschen, die eher wenig Geld haben, bei denen das Geld eigentlich eine ganz große Rolle spielt, und zwar durch die Abwesenheit. Und man tröstet sich dann oft damit, mit der Aussage, Geld ist nicht wichtig. Und wenn man Geld haben möchte, über Geld spricht oder mehr haben möchte, dann wird einem auch unterstellt, oberflächlich zu sein. Ich habe aber auch die Möglichkeit, herzugehen und zu sagen, was kann ich alles Tolles machen, wenn ich Geld habe? Ich tue mir viel leichter, Geschenke zu machen. Ich tue mir viel leichter, für andere Menschen da zu sein. Ich kann mir viel leichter Zeit einteilen für Freunde, die ein Gespräch brauchen, wenn ich nicht schon wieder geschwind das und das erledigen muss, weil ich muss ja arbeiten.
Mhm. Ja. In Ihrem Buch, da schreiben Sie auch, dass es wichtig ist, dass man das große Ganze sieht. Nämlich, dass man, auch wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, trotzdem in einen großen Topf noch etwas Kleines einzahlen könnte, nämlich in Form von Spenden. Und dieser Gedanke finde ich auch richtig schön. Sie schreiben da auch eine Rechnung. Sie haben da ein Beispiel aufgeführt. Was war da die Motivation?
Ich bin überzeugt, dass alles Gute, was man von sich gibt, in irgendeiner Form wieder zurückkommt. Und ich habe auch erleben dürfen, dass uns Menschen geholfen haben. Und beim Spenden ist es also irgendwie so ein bisschen die Frage, was ist zuerst, die Henne oder das Ei? Muss ich zuerst spenden, dass ich was kriege, oder habe ich schon mal was erhalten? Und ich denke, wenn man in sein eigenes Leben zurückschaut, findet jeder Situationen, in denen er von anderen Menschen was bekommen hat. Und ich bin überzeugt, Geld ist Energie, die fließt und die in alle Richtungen fließt. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich, wenn ich gespendet habe, dass mir dieses Geld nachher gefehlt hat. Und es ist ein uraltes Prinzip, dass man für Arme, für Benachteiligte etwas übrig lässt. Früher war es üblich, dass man, wenn man am Feld geerntet hat, den äußeren Rand stehen hat lassen, dass die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, selber von einem Feld zu ernten, an diesen Feldern sich bedienen können.
Mhm. Schön. Ein schöner Gedanke. Mhm. Und es tut einfach gut, wenn man weiß, man kann, obwohl man wenig hat, auch noch ein bisschen was abgeben. Die Motivation, dieses Buch zu schreiben und eben den Fokus auf Frauen zu richten, war, weil Sie sehen, dass viele Frauen, wenn sie in die Pension kommen, ein zu kleines oder in eine Armutsfalle geraten. Das war die Motivation.
Ja, also der Wunsch, das Buch zu schreiben, ganz klar aus dem heraus, dass ich so viele Geschichten gehört habe. Es sind ein paar, sind drinnen. Ich könnte ein dickeres Buch allein nur mit den Geschichten schreiben, die ich schon gehört habe. Und weil ich denke, es ist eine Chance, voneinander zu lernen. Und es muss nicht jeder der gleiche Fehler machen.
Jetzt haben Sie viele Geschichten gehört. Wie verarbeiten Sie diese Geschichten? Weil Sie kommen ja aus einer Situation, in der es ähnlich ging, dass Sie mit wenig Geld klarkommen mussten. Können Sie sie gut verkraften, diese Schicksale von Menschen?
Am besten hilft, selber dankbar zu sein für alles, was ich habe. Mhm.
Ja. Und Sie können natürlich aus Erfahrung sagen, dass es zwar hinuntergehen kann, aber auch wieder hinauf.
Ich kann normalerweise den Menschen auch Hoffnung machen.
Mhm. Ja. Was war das für ein Gefühl, als Sie dieses fixfertige Buch zum ersten Mal in den Händen gehalten haben?
Im ersten Moment ganz große Freude, Erleichterung, dass es geschafft ist. Im zweiten Moment, es ist eh nicht interessant. Und dann habe ich von Fachleuten derartige positive Rückmeldungen gekriegt, dass ich dann eine Gänsehaut gekriegt habe.
Ach, schön. Und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, so im Nachhinein. Sind Sie schon ein bisschen stolz auf sich, oder?
Ich habe eine große Freude, dass ich es auch wirklich gemacht habe. Weil ich drauf komme, dass es für manche wirklich hilfreich ist. Ja. Und gerade Frauen, die das gelesen haben, mit denen ich ins Gespräch komme, die allermeisten sagen, du, in deinem Buch, ich finde mich. Also dürfte ich wirklich einen Kern getroffen haben. Und das war ja das Ziel. Also Ziel erreicht.
Jetzt sitzen wir doch in einer ziemlichen Krise und finanziellen Krise. Aber es ist auch ein Weg, eine Lernerfahrung, so sehe ich das. Wir haben schon gesagt, das Leben kommt meistens in Wellen daher. Und wenn die Welle nach unten geht, dann muss sie meiner Meinung nach auch wieder nach oben gehen. Anders ist das Leben nicht möglich. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu. Ja.
Auf jeden Fall. Ich bin ja nicht mehr ganz die Jüngste. Und ich darf schon auf ein längeres Leben zurückblicken. Und wir haben schon viele Krisen hinter uns und sind aus jeder Krise verändert, aber im Grunde doch wieder stark herausgekommen. Und da möchte ich ganz klar jedem, der im Moment durch die Situation den Kopf ein bisschen in den Sand stecken möchte, sagen, es geht vorüber.
Es bleibt nicht so.
Es bleibt nicht so. Es geht vorüber und die Welt dreht sich weiter. Und es gibt immer Möglichkeiten.
Mhm. Ja. Was macht Sie denn glücklich?
Wenn die Menschen um mich herum glücklich und zufrieden sind, dann geht es mir am allerbesten.
Weil die Energie dann gut ist.
Zum Beispiel.
Genau.
Ja,
ja. Ja, das ist
und
schön.
Wenn ich einen Beitrag leisten kann, dann noch einmal mehr.
Ja. Mhm, das ist schön. Gibt es einen Wunsch an die gute Fee? An die gute Geldfee? Das habe ich jetzt noch nie gehört, weil Radio ist ja so ein schönes Medium. Man weiß ja nicht, wer alles zuhört. Es könnte ja auch eine gute Fee oder zwei oder drei dabei sein. Und wenn es gute Feen gibt, die Wünsche erfüllen, könnte es auch eine gute Geldfee geben zum Beispiel.
Muss ich kurz nachdenken.
Der spielerische Abgang einer Sendung.
Der Wunsch an eine gute Geldfee ist ganz bestimmt nicht jedem so viel Geld geben, wie er möchte und braucht, sondern die Fähigkeit schenken, sinnvoll mit der Energie Geld umzugehen.
Das ist super. Ein gutes Abschlusswort, finde ich.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock am Schluss der Sendung. Liebe Isabella Sonnweber, über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind unzählige Bücher geschrieben worden, auch über unterschiedliches Finanzverhalten. Doch ganz ehrlich, das Geld selber macht absolut keinen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau mit ihm arbeitet, es verdient, verschenkt oder macht. So wie das die Amerikaner zu sagen pflegen, to make money. Wichtig finde ich wirklich, dass wir ganz genau hinsehen, ohne zu viel Emotionen unsere Finanzen ordnen, keine Scheu davor haben, Hilfe anzunehmen, wenn wir uns nicht auskennen und auch das große Ganze nicht übersehen. Und mir fällt gerade ein Zitat aus einem Buch von Paul Ferrini ein, das ich unlängst gelesen habe, und zwar: Wenn wir Frieden mit dem Leben schließen, wird Frieden in unser Leben einkehren. Klingt so einfach, dass man es direkt ausprobieren sollte. In diesem Sinn bedanke ich mich für Ihre Zeit und alles Liebe, Uli von Delft.